Pfingsten, was feiern wir da eigentlich? In einer Umfrage auf einem Marktplatz hören wir Antworten wie: den Heiligen Geist, Gott hat seinen Geist gegeben, den Geburtstag der Kirche. Das sind ein paar von den sinnvolleren Beschreibungen. Es ist das dritte große christliche Fest neben Weihnachten und Ostern. Im Glaubensbekenntnis sagen wir: wir glauben an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Da taucht er wieder auf. Aber warum brauchen wir drei? Sind es dann nicht doch drei Gottheiten? Wir glauben aber doch nur an den einen einzigen lebendigen Gott. Zugegeben, es ist etwas kompliziert. Um Pfingsten zu verstehen, ist es hilfreich, die Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit Gottes ein wenig anzuschauen. In der Schule in der vierten Klasse kamen wir einmal auf eine einfache Rechnung. 1 und 1 und 1 ist 111. Alle drei Einsen sind enthalten, aber gemeinsam sind sie etwas ganz anderes, etwas viel Größeres. Ein Bild, um der Dreieinigkeit auf die Spur zu kommen. Der Evangelist Peter Reuer hat mal ein für mich sehr anschauliches Bild benutzt, wie wir uns das mit der Dreieinigkeit Gottes vorstellen können. Seine Idee: stellen wir uns die Dreifaltigkeit als drei Akte in einem Theaterstück vor. Jeder Akt in einem Theaterstück hat seinen eigenen Schwerpunkt, seinen eigenen Fokus, aber nur zusammen zeigen sie das ganze Stück, das ganze Kunstwerk. Das Hauptthema des ersten Aktes in unserem Fall liegt auf Gott, dem Vater, im Alten Testament. Er ist der Schöpfer der Welt, er ist unendlich groß, aber nicht wirklich nahbar. Er hat sich ein Volk dieser Erde auserwählt, das ihm heilig ist, an dem er seine Macht zeigt. Wenn er will, dann gelingt Israel alles. Nur einzelne Auserwählte können mit ihm in Kontakt treten und erhalten Anweisungen und Hilfe von ihm, wie zum Beispiel Mose, der das Volk Gottes in die Freiheit führt. Gott ist sehr wohl in den Lauf seiner Welt involviert und schreitet auch immer wieder ganz konkret ein. Aber wenn er es tut, dann kommt es oft zur Katastrophe, wie zum Beispiel bei der Sündflut, bei den 10 Plagen, bei der Bestrafung des Volkes Israel, wenn es mal wieder gegen Gottes Anweisungen verstößt, was ja ziemlich oft vorkam. Der Gott vom Sinai erscheint als ein strafender, distanzierter Gott, der sehr weit über uns Menschen steht und dem sich der Mensch nur mit sehr genauen Regeln und ein klein wenig nähern kann. Er ist so heilig, dass wenn jemand der Lade mit den 10 Geboten zu nahe kommt, dann muss er sterben. Da nimmt die Handlung ihren Lauf und im zweiten Akt ändert sich der Schwerpunkt. Gott kommt in Jesus, seinem Sohn, auf die Welt. Er offenbart sich in diesem Kind in der Krippe ganz konkret in unserer Welt. Im Laufe seines Lebens zeigt Jesus den Menschen Gottes Wesen auf ganz andere, überraschende Weise. Gott ist barmherzig, er wendet sich dem Sünder zu, er heilt, er vergibt, er lädt zu Gott ein. In Gott gibt es nichts, was nicht wie Christus ist. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann musst du immer Jesus anschauen. Wenn dein Bild von Gott nicht mit dem Bild Jesu übereinstimmt, dann musst du dein Bild von Gott korrigieren. Wenn du wissen willst, wie Gott fühlt, zum Beispiel wenn ein Kind leidet, dann schau an, wie Jesus gefühlt hat, als er die Witwe sah, die hinter dem Sarg ihres Sohnes herging. Alle Fragen über das Wesen Gottes lassen sich beantworten, wenn ich Jesu Reden und Tun studiere. Im Gegensatz zum Vater konnte man Jesus sehen, anfassen und erleben. Aber Jesus berührte nur eine kleine Schar Menschen in Galiläa und Jerusalem. Der große Gott hat sich in Jesus geografisch ganz klein gemacht. Und nun kommt der dritte Akt. Jesus sagt zu seinen Jüngern: es ist gut, wenn ich wieder zu meinem Vater gehe. Denn nur Wenn das Samenkorn stirbt, bringt es Frucht. Aber ich lasse euch nicht allein. Ich schicke euch einen Helfer. Ich komme im Heiligen Geist wieder. Ich komme wieder und will in euch wohnen. Ihr alle seid nun mein neuer Leib. Damit habe ich nun nicht mehr nur den einen Leib Jesu, der in Galiläa gelebt hat, sondern ich habe Millionen Möglichkeiten auf der ganzen Welt. Das ist Pfingsten. Sich bewusst werden, dass der Heilige Geist in uns wohnt und wir der Leib Christi sind. Gott will alle Menschen erreichen und dazu braucht er die Kraft aller seiner Freunde, der ganzen Gemeinde. Er verbreitet sich durch seinen Leib, durch seine Gemeinde auf der ganzen Welt. Und das, sagt Paulus, hat Gott beschlossen, noch ehe er die Welt geschaffen hat, und hat uns durch seinen Geist seine Geheimnisse enthüllt. Wie wir uns das vorstellen können, das beschreibt Paulus in unserem heutigen Predigttext. Ich lese 1. Korinther 2, 12 bis 16. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, den Gott selbst uns schickt. Dadurch können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Davon reden wir nicht in Worten, wie sie die menschliche Weisheit lehrt, sondern wir reden in Worten, die der Geist Gottes lehrt. Was der Geist Gottes bewirkt, das erklären wir so, wie er selbst es uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, nimmt nichts an, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für eine Dummheit und kann damit nichts anfangen. Denn nur mit Hilfe des Heiligen Geistes kann es richtig eingeschätzt werden. Aber ein Mensch, der Gottes Geist hat, kann das alles richtig einschätzen. Dabei kann sich kein anderer ein Urteil über ihn anmaßen. Denn wer kennt die Gedanken des Herrn und wäre in der Lage, ihn zu beraten? Aber wir haben Gedanken, die von Christus kommen. Hier sind wir mitten im dritten Akt. Wie geht es weiter, als Jesus gestorben und auferstanden ist? Wie geht es weiter, als der sichtbare, erlebbare Christus auf einmal nicht mehr da ist? Die Apostelgeschichte beschreibt uns das Pfingstwunder als das Wunder des Predigens und des Verstehens. Die Menschen sind total unterschiedlich in ihrer Sprache, in ihrer Kultur, in ihrem Leben. Sie leben in verschiedenen Ländern und in ganz unterschiedlichen Situationen. Aber Gott selbst wirkt dieses Wunder des Verstehens. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Gott gießt seinen Geist aus und Menschen verstehen. Das Buch wird auf einmal lebendiges Wort. Christus selber steht quasi daraus auf, wird darin lebendig, spricht mich an und macht mich frei. Ich verstehe. Gott meint mich. Er spricht mit mir. Liebt mich, lässt mich frei leben und aufrecht gehen. Das Buch, das Wort, wird auf einmal lebendiges Wort durch Gottes Geist und hilft verstehen. Petrus steht auf der Treppe und predigt. Aber Gottes Geist redet. Es ist keine Illusion, keine Gaukelei, keine Trunkenheit, wie wir es vorhin gehört haben. Was wir euch verkünden, sagt Paulus, kommt nicht aus menschlicher Klugheit, sondern wird uns vom Geist Gottes eingegeben. Und so können wir Gottes Geheimnisse verstehen, weil wir uns von seinem Geist leiten lassen. Gottes Geist lehrt uns, das Wort in seiner eigenen Bedeutung zu verstehen. Die Worte werden für mich bedeutsam. Und dieses Verstehen verändert mein Verhältnis zu Gott. Es verändert mein ganzes Leben. Ich werde Teil des Leibes Christi in dieser Welt. Und damit verändern sich die Grundlinien des Lebens. Und das wird deutlich in allen drei Ebenen. Ich kann nun eine enge Beziehung zu Gott eingehen. Er wird mein Vater. Er spricht mich persönlich an. Er lädt mich ein. Er nimmt mich ernst. Meine Beziehung zu ihm wird enger und intensiviert sich. Durch das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, kann und werde ich im Gespräch mit ihm bleiben. Wer aufhört, miteinander zu reden, der beendet eine Beziehung. Das ist bei Gott auch nicht anders als bei uns Menschen. Dazu gehört dann auch, dass ich Jesus studiere, um Gott immer besser zu verstehen. Wie war das vorhin? Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann studiere Jesus. Man kann nur dann Gottes Geist verspüren, wenn man sich auch mit seinem Wort beschäftigt. Auch die 3000, die sich am ersten Pfingstfest unter dem Einfluss des Geistes taufen ließen, werden sich später intensiv mit dem Evangelium auseinandergesetzt haben. Sie sind nach ihrer Taufe in ihre Heimat zurückgekehrt, denn die Urgemeinde in Jerusalem blieb ja sehr klein. Aber sie nahmen den Samen des Evangeliums mit und gründeten überall Gemeinden mit der Unterstützung der Missionare und Apostel, die in alle Welt gezogen sind. Und das Dritte, ich werde Gottes Aufträge ausführen, helfen, heilen, verbinden, vergeben, mein Leben so gestalten, wie Jesus es vorgelebt hat. Und am Ende ist es Gottes Ziel, dass wir die Ewigkeit in Gottes Gegenwart verbringen als seine Hausgenossen. Das gilt jedem Einzelnen persönlich, aber das gilt auch bis an die Enden der Welt. Das ist der Auftrag von Pfingsten. Sie könnten nun einwenden, der Geist Gottes ist aber doch nicht verfügbar. Wie oft merken wir in unserer Welt gar nichts von ihm? Okay, der Geist weht, wo er will. Das ist die Erfahrung aller Menschen, die den Heiligen Geist kennen. Er wird oft als Wind dargestellt und in der Apostelgeschichte haben wir gehört, dass es an diesem ersten Pfingstfest sogar ein schwerer Sturm war, der die Luft mit Brausen erfüllte. Da war er gewaltig zu spüren. Aber das ist nicht immer so. Man kann den Geist nicht zwingen, man kann ihn auch nicht herbeirufen, aber man kann offen sein für seine Nähe und man kann ihn erfahren im Kleinen wie im Großen. Der Glaube, die Erkenntnis Gottes, der Heilige Geist ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Aber ein Geschenk muss ich auch annehmen. Ich muss die Hände aufhalten, ich muss sie ihm entgegenstrecken. Wenn ich sie hinter dem Rücken verstecke, dann wird das nichts. Das kann man bei kleinen Kindern beobachten. Wenn sie sich nicht sicher sind oder sich nicht trauen, dann verstecken sie ihre Hände. Aber bei Menschen, die sie kennen und denen sie vertrauen, da halten sie die Hände auf, hoffen, erwarten, dass sie etwas bekommen. Manchmal betteln sie sogar, auch wenn ihnen noch gar nichts angeboten wurde. Nur wenn ich offen bin, dann kann Gott mir etwas in die Hand legen. Sonst gibt es keine Verbindung. Wie der Geist wirkt am Ende, das bleibt Gott überlassen. Glücklicherweise würde ich sagen, denn die Verantwortung für das, was die Gemeinde Jesu auf dieser Welt schon alles getan oder nicht getan hat, die könnten wir nicht schultern. Wenn man die weltweite Kirche anschaut, fragt man sich manchmal, wieso Gott ihr überhaupt so vertraut. Er hätte besser ein paar Engel geschickt, die wären sicher überzeugender gewesen als die meisten Christen. Weltweit gibt es ca. 45.000 verschiedene christliche Gemeinden, Konfessionen und Gruppen. Und sie würden sich bestimmt die Haare raufen, wenn sie wüssten, wer da alles dazugehört. Wer bei welchem Thema behauptet, er habe die absolute Wahrheit erkannt. Glücklicherweise muss Gott nicht beweisen, wie gut seine Strategie war. Seine Kirche weltweit wächst. Manchmal nicht wegen der Christen, sondern trotz mancher Christen. Gott muss nicht beweisen, sein Wort kommt nicht leer zurück, wie es schon die alten Propheten gesagt haben. Bei manchem, was uns so begegnet, stellen sich uns die Haare zu Berge, aber Gott gebraucht Menschen immer wieder und oft sehr nachhaltig. Wie sagt Paulus den Philippern, was macht's denn, wenn nur Christus verkündigt wird? Gott wirkt in und trotz unserer Stärken und unserer Schwachheiten. Er selber ist der Bauherr und der Erbauer seiner Gemeinde. Wir sind nur die Bausteine. Wir bauen nicht Gemeinde, wir sind Gemeinde, gehalten und zusammengefügt durch den Eckstein Jesus Christus. Zu Petrus sagt Jesus einmal: Ich werde meine Gemeinde bauen. Und zum Abschied sagt er zu seinen Jüngern: Und ihr werdet meine Zeugen sein. Der Heilige Geist wird euch helfen, das zu erfassen und danach zu lieben. Amen.